Gerade jetzt, wo die Feiertage kurz bevorstehen, wartet man besonders gespannt oder vielleicht auch manchmal unentspannt auf die Postbotin oder den Paketzusteller. Und das aus nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, wer von uns freut sich nicht über die postalischen Grüße von der Verwandtschaft oder die Ankunft eines heiß erwarteten Weihnachtsgeschenks? Und damit Päckchen, Paket und Glückwunschkarte rechtzeitig und unversehrt ankommen, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Natürlich nicht nur seitens der lieben Verwandtschaft, sondern auch für uns. Wenn wir zum Beispiel etwas versenden oder verpacken oder etwas in einem Onlineshop bestellen. Und dann gilt es natürlich auch, die Frage zu klären, was tun wir denn, wenn wir eigentlich alles beachtet haben bei Bestellung oder Versand und es ist trotzdem etwas schiefgelaufen und das Paket ist spurlos verschwunden oder die Glückwunschkarte kommt nur noch in Fetzen bei der von uns adressierten Person an. Zu all diesen Szenarien, egal ob es sich um ein beschädigtes Produkt nach einer Bestellung im Onlineshop handelt oder die verloren gegangene Glückwunschkarte mit dem 20-Euro-Schein darin, weiß meine Kollegin Ivona Husemann Rat und Tat. Denn zu all dem gibt es Lösungen und Vorsichtsmaßnahmen, die man berücksichtigen sollte, wenn man selber etwas verschickt, bestellt oder erwartet. Und ich verspreche Ihnen, nach unserem Expertengespräch in der nächsten knappen halben Stunde werden Sie das nächste Mal entspannter auf Ihre Postbotin oder den Paketboten warten. Mein Name ist Patrick Lohmeier. Sie hören Genau genommen und nun viel Spaß mit unserem Gespräch und erholsame Feiertage. Überverspätete und oder beschädigte Post- und Paketsendung, ein sperriger Titel für eine Podcast-Folge, spreche ich heute mit Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Ivona.
Hallo.
Ivona, sag doch bitte 2, 3 Sätze zu deiner Tätigkeit bei der Verbraucherzentrale NRW.
Ich bin Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale NRW und kümmere mich da überwiegend ganz viel ums Kaufrecht. Dazu gehört natürlich auch das Online-Shoppen. Und dazu wiederum gehört dann das Problem mit dem Paket oder der Warensendung oder dem Brief. Also was, wenn ich meine Sachen nicht bekomme? Und da sind wir eben genau bei dem Thema, wie ist das eigentlich, wenn ich Probleme mit beschädigten oder verloren gegangenen Sendungen habe?
Ein Thema, das sehr aufgeladen ist, nicht nur was so die allgemeine Meinung dazu betrifft, weil ich glaube, jeder und jede von uns hatte schon mal Kontakt damit, sondern eben auch, weil es da unzählige Szenarien gibt, auf welche Art und Weise Post eben verloren gehen kann oder beschädigt werden kann. Und wir versuchen in dieser Folge möglichst viele davon abzudecken. Ansonsten findet man aber eben auch weitere Infos dazu noch auf verbraucherzentrale.de. Aber erstmal so grundsätzlich und ausgehend von dieser sogenannten gefühlten Wahrheit ist ja auch mittlerweile so ein Unwort. Erstmal die Frage, sind verspätete Pakete und Briefe oder beschädigte Pakete und Briefe wirklich ein zunehmendes Problem heutzutage oder empfinden wir das nur so?
Ob das ein wirklich zunehmendes Problem ist, glaube ich, kann man schwer beurteilen. Also ganz klar ist, die Sendungsmengen steigen kontinuierlich, gerade im Paketbereich, also alles, was den Warentransport angeht. Aber wir haben den Markt uns jetzt schon seit 2015 angeguckt und wir können eigentlich feststellen, dass es durchweg Probleme gibt. Das scheint systematisch zu sein. Wir haben viele Sendungen, die verschickt werden innerhalb von Deutschlands und bei einem gewissen Prozentsatz kommt es einfach zu Problemen. Die gehen verloren in der Sortierung, die werden beschädigt in den Sortieranlagen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die da dazukommen und das ist eben, sobald der Ablauf nicht mehr 100% klappt, heißt das für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie sich mit dem Anbieter, sei es dem Shop oder dem Transportunternehmen, auseinandersetzen müssen, um eben zu ihrem Recht zu kommen.
Gibt es da sowas wie eine belastbare Zahl, jetzt auch mal so über alle Dienstleister weggesprochen, Post, DHL, PIN, Hermes, DPD, UPS, wen es da alles so am Markt gibt, dass man wie bei der Bahn sagen kann, 62% der Züge kommen pünktlich. Dass man sagen kann, so und so viel Prozent der Pakete kommen innerhalb der angekündigten Laufzeit.
Also da haben wir nur die Messungen der Deutschen Post, die ja für den Briefsektor selber die Regellaufzeiten überprüft und da schaffen sie die gesetzlichen Fristen, also 80% müssen am ersten Tag nach der Einlieferung kommen und 95% am zweiten Tag für bestimmte Briefsorten, das schaffen sie. Was wir aber nicht wissen, ist, wie das auf dem Paketmarkt aussieht, wie viel Paketsendungen prozentual tatsächlich beschädigt werden oder nicht ankommen. Das sind Zahlen, über die nur die Anbieter verfügen und diese Zahlen sind so nicht öffentlich zugänglich.
Okay, also es ist schon sachlich begründbar, warum viele Verbraucherinnen und Verbraucher das Gefühl haben, ihre Pakete kommen immer später in den letzten Jahren. Welche Ursachen stecken denn dahinter?
Also im letzten Jahr war natürlich ein ganz großer Punkt der Streik bei der Deutschen Post DHL-Gruppe. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich ganz viele Briefe und Pakete länger unterwegs waren, als es üblicherweise der Fall ist. Zum anderen sehen wir aber auch eben schon seit Jahren auf dem Arbeitsmarkt große Verschiebungen und die Unternehmer durch die Bank haben natürlich Probleme, den Bedarf zu decken. Also es werden immer mehr Sendungen bestellt und müssen eben dann auch ausgeliefert werden. Und dafür braucht man natürlich vor allem Zusteller und der Arbeitsmarkt ist relativ stark umkämpft und auch das trägt zu den Problemen bei.
Jetzt sagtest du ja gerade schon, es gibt tatsächlich Quoten, die zum Beispiel bei der Briefzustellung erfüllt werden müssen. 80% am ersten, ich glaube 95%, sagtest du, der Sendungen müssen am zweiten Tag angekommen sein. Gibt es das auch im Bereich Paketlieferdienste?
Also da gibt es nicht diese starren Vorgaben wie bei den Briefen. Das liegt so ein bisschen daran, dass das Postgesetz ganz alt ist und eben eine andere Lebensrealität abgebildet hat. Vor 30 Jahren haben wir noch viel mehr Briefe verschickt und viel weniger Pakete bekommen. Das hat sich im Zuge der Digitalisierung alles ganz wahnsinnig verschoben. Deswegen steht das im Moment auch alles auf dem Prüfstand. Das ist sicherlich auch richtig so. Aber eben diese starren Vorgaben gibt es für den Paketmarkt so nicht. Nichtsdestotrotz, die Unternehmen geben natürlich selbst gewisse Größen vor und die liegen zwischen 1 bis 4 Tagen Regellaufzeit. So wird das technisch genannt. Das bedeutet übersetzt, in der Regel sind Pakete je nach Anbieter nach 1 bis 2 Tagen da oder eben nach 3 bis 4 Tagen. Das ist so ein bisschen abhängig davon, welchen Anbieter man auswählt und wie groß das Netz von den Anbietern ist. Aber das ist das, womit wir als Endkunden rechnen dürfen, dass innerhalb von 1 bis 4 Tagen Pakete in der Regel da sein sollen.
Und wenn du Tage sagst, meinst du vermutlich Werktage? Zählt da auch der Samstag mit rein?
Ja, wenn ich rechne, meine ich Werktage und auch der Samstag ist in dem Fall ein Werktag, denn an dem wird auch zugestellt. Der Sonntag natürlich nicht und Feiertage auch nicht, die müssen wir rausrechnen. Und dann sollte es dann in der Regel nach 4 Tagen da sein. Gibt natürlich immer Sonderkonstellationen, Weihnachten. Da sollte man lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Danke erstmal für den Überblick jetzt hier so zu den Erwartungen, die wir auch haben dürfen als Verbraucherinnen, als Verbraucher an die Paket- und Briefzusteller, an die jeweiligen Anbieter. Aber jetzt mal zu dem Szenario, dass das Kind eben schon in den Brunnen gefallen ist und meine Sendung ist nicht angekommen oder stark verspätet angekommen. Wer trägt denn da die Verantwortung?
Also grundsätzlich sind die Transportunternehmen dafür verantwortlich, dass die Pakete auch ankommen. Die Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn das Paket nicht nach 1 bis 4 Tagen da ist? Also ich habe was bestellt als Verbraucherin und sage, naja, 4 Tage sind am Mittwoch um, dann sollte es dann da sein. Da muss ich immer mir vor Augen halten, das ist nur eine Regellaufzeit. Das heißt, in der Regel kommt das Paket bis dahin. Kommt es nicht, passiert erstmal auch nichts. Auch wenn es noch am 5., 6. oder 7. Tag kommt, habe ich jetzt keinerlei Anspruch auf Schadensersatz oder so. Ne? Das gibt es nicht, weil es eben nur eine Regel ist. Es ist keine Garantie. Kommt es aber über längere Zeit nicht, also ist es dann auch nach einer Woche nicht da, dann muss man eben mal überlegen, ob man sich entweder an den Händler wendet, bei dem man die Ware bestellt hat und sagt, hier, hallo, mein Paket ist nicht gekommen, was machen wir denn jetzt? Oder ob man sich an das Transportunternehmen wendet, da kann man eine sogenannte Nachforschung beauftragen. Und wenn das Paket innerhalb von 20 Tagen nicht gefunden wird, dann gilt es als verloren.
Okay, also egal ob verloren gegangenes Paket oder beschädigtes Paket, der Weg des Kunden oder der Kundin führt immer zum Versender, also zum Onlinehändler in aller Regel und eben nicht zum Versanddienstleister.
Genau, bei beschädigten oder verspäteten Sendungen, die von einem Händler bestellt wurden, ist immer der Händler, das Unternehmen, der Online-Shop, der erste Ansprechpartner, weil der ist dafür zuständig, dass die Ware am Ende bei mir als Verbraucherin ankommt. Wie der sich dann im Innenverhältnis mit dem Transportunternehmen auseinandersetzt, das ist für den Endkunden erstmal nicht relevant und nicht wichtig. Das heißt, da muss man immer Probleme hinmelden, weil wenn ich Ware bestelle, habe ich natürlich einen Anspruch darauf, dass die heile und genau im ordnungsgemäßen Zustand voll funktionsfähig bei mir ankommt. Tut sie das nicht, sind wir im Rahmen der sogenannten Gewährleistung. Also dann muss der Händler das entweder reparieren oder eine neue Ware ersatzweise losschicken. Das darf ich als Verbraucher entscheiden. Ich kann sagen, hier funktioniert nicht, ich will es neu. weil das natürlich auch der Anspruch ist, auf den der Kaufvertrag gerichtet ist. Ich zahle den vollen Kaufpreis. Ich habe natürlich auch einen Anspruch darauf, dass ich die Ware im perfekten Zustand erhalte.
Und hier an der Stelle nochmal nachgefragt, es ist auch nicht okay, wenn jetzt der Händler, von dem ich Ware erwartet, mir sagt, oh ja, tut uns leid, Paket nicht angekommen, können wir nichts tun, rufen Sie doch selber mal bei DHL, Hermes oder PIN an.
Wenn die Ware gar nicht ankommt, dann muss der Händler entweder neue Ware losschicken oder mir den Kaufpreis zurückerstatten. Er kann aber nicht sagen, ist alles nicht mein Problem, musst du dich selbst mit dem Transportunternehmen auseinandersetzen. Das geht nicht. Das ist eben, ne, da gibt es so bestimmte Schutzvorschriften, weil man als Verbraucher ja oft der schwächere Teil ist. Also wenn ich mir das so vorstelle, die übliche Situation, ich suche mir was im Online-Shop aus, zahle per Vorkasse, dann wird es dann 2 Tage später verschickt und kommt nie an. Dann habe ich was bezahlt, nicht bekommen und muss allem hinterherlaufen. Und damit der Verbraucher dann nicht am Ende so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Transportunternehmen und Händler hat, ist da einfach ganz klar gesetzlich geregelt. Da ist der Händler für zuständig. Der muss entweder neu losschicken oder das Geld erstatten.
Und diese Handlungsempfehlungen, gelten die gleichermaßen, weil wir jetzt so auf der gewerblichen Ebene waren? Also ich bestelle etwas beispielsweise bei einem Online-Shop. Gelten die auch für private Post- und Paketsendungen?
Nein, bei Lieferungen zwischen Privaten muss man das ein bisschen differenzieren. Und zwar ist es dann so, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man Kinder hat, gibt es natürlich einen ganz großen Gebrauchtmarkt. Gebrauchtes Spielzeug, gute gebrauchte Kleidung. Das sind Käufe von privat zu privat. Und da gelten etwas andere Regeln. Das liegt daran, dass sich da 2 gleiche Personen oder Personengruppen gegenüberstehen und man eben nicht den Händler hat. Und da ist das so, dass der Verkäufer die Haftung in dem Moment übergibt an den Käufer, indem er die Ware losschickt. Also es ist verpackt, frankiert, bezahlt und bei dem Transportunternehmen, egal bei welchem, abgegeben. Dann ist der Käufer verantwortlich. Das heißt, in dem Moment, in dem da die Ware beschädigt wird auf dem Transportweg oder verloren geht, muss sich der Käufer mit dem Transportunternehmen auseinandersetzen und eben nicht mehr mit dem privaten Verkäufer.
Alles klar, dann wären ja die Verantwortlichkeiten geklärt. Was würdest du sagen? Gibt es da eine Faustregel oder sogar so eine feste Frist, nach Ablauf derer ich mich an das Versandunternehmen wenden sollte, wenn denn eben meine Post- oder Paketsendung nicht angekommen ist?
Also ich würde sagen, dass man so eine Woche sich durchaus Zeit geben kann, dass es immer mal zu Verzögerungen im Ablauf kommt, dass vielleicht krankheitsbedingt ein Zusteller ausfällt und sich deswegen das Zustelldatum um einen Tag nach hinten verschiebt. Ich glaube, das sind alles so Unwägbarkeiten, die einfach passieren können. Aber wenn man so nach einer ganzen Woche überhaupt nichts davon gehört hat, dann sollte man tatsächlich mal anfangen zu schauen, wo ist die Sendung eigentlich? Das geht bei allen nachvollziehbaren Sendungen. Da gibt es ja immer die Sendungsverfolgung und das Tracking. Das heißt, da kann man mit der Sendungsnummer und seiner Postleitzahl als Empfänger einfach mal gucken, wo ist das denn hängen geblieben? Und da kann man oft schon sehen, wenn das 3 Tage oder so nicht mehr bearbeitet wurde. Also es liegt im Zielzentrum und wird für den Transport vorbereitet und da tut sich nichts. Dann sollte man mal sich an den Kundenservice wenden und mal sagen, hier, mein Paket ist offensichtlich im Paketzentrum stecken geblieben. Das muss nochmal angestupst werden oder da muss mal einer händisch los und das suchen. Also nach einer Woche sollte man vielleicht mal versuchen zu gucken, wo hakt's. Und wenn eben nach 20 Tagen so eine Sendung gar nicht auffindbar ist, dann gilt sie als verloren. Das ist so eine gesetzlich geregelte Fiktion. Die gibt es deswegen, weil man ab dem 21. Tag dann Schadensersatz geltend machen kann. Also ist die Sendung mehr als 20 Tage verloren, dann kann man sagen, hier sind meine Quittungen, da war ein Warenwert von 50 € drin und das möchte ich als Schadensersatz erstattet haben.
Den Ausdruck gesetzlich geregelte Fiktion höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Heißt es denn, dass ich selbst nach Ablauf dieser Frist nicht unbedingt einen Anspruch habe? Also faktisch, tatsächlich, ich berufe mich darauf, dass diese Frist verstrichen ist. Es gilt als verloren, aber dass in vielen Fällen dann vielleicht immer noch der Händler sagt, nee, das, wir versuchen das weiterhin zu klären und solange warten sie eben.
Das bei, mit der gesetzlichen Fiktion ist zum Glück genau andersrum. Also der Händler kann gerne versuchen, das zu klären weiterhin. Das steht ihm offen mit dem Transportunternehmen. Aber eben nach Ablauf dieser 20 Tage hat man einen Anspruch auf Schadensersatz. Das ist das, was quasi fingiert wird. Von diesem es ist vielleicht verloren, steht es dann fest, nach 20 Tagen, es ist nicht da, dann ist es weg und dann kriegt man Schadensersatz. Dann muss man auch nicht mehr warten und sich auch nicht hinhalten lassen. Dann kann man direkt sagen, der Schaden muss reguliert werden.
Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Dann bezieht sich das Wort Fiktion in diesem Fall auf die genauen Umstände des Verlustes. Also, dass wir einfach, wir ja und in den meisten Fällen wahrscheinlich auch das Unternehmen, also der Händler, der die Ware verschickt hat, einfach nicht weiß, was ist damit passiert. Ist einfach weg.
Genau, ganz oft ist es so, dass nicht ganz klar ist, wo eine Sendung abgeblieben worden ist. Die kann in der Maschine stecken geblieben sein. Manche Sachen fallen einfach runter und werden ein halbes Jahr später gefunden. Und damit eben der Verbraucher nicht diese Unwägbarkeiten tragen muss, dass es vielleicht doch irgendwann wieder auftaucht, gibt es eben diese gesetzliche Regelung. Nach 20 Tagen wird festgestellt, das gilt jetzt als verloren und man kriegt Schadensersatz und damit ist es dann geregelt.
Ich muss dir noch eine relativ breit formulierte Frage stellen, weil mich das eben auch besonders interessiert, was du eben ins Spiel gebracht hast, als du gesagt hast, Privatverkäufe. Mhm. Das kann man aber, glaube ich, auch übertragen auf die Nichte, der Neffe hat Geburtstag und man will mal irgendwie 10 Euro in einen Briefumschlag stecken und dazu eine Glückwunschkarte und die eben verschicken. Mhm. Ganz grundsätzlich deswegen gefragt, ab welchem Wert würdest du sagen, ist es sinnvoll, bei Privatsendungen auf versicherte oder nachvollziehbare Sendungen zu setzen?
Das ist natürlich so ein bisschen individuell, ab wann man einen Warenwert versichert haben will. Man muss sich aber vor Augen führen, die Differenz zwischen einem unversicherten Versand und einem versicherten Versand liegt ungefähr bei 2 Euro. Also für 2 Euro mehr hat man eine volle Sendungsverfolgung und eine Haftung. Ich persönlich würde dazu raten und es auch selber so machen, dass ich auch schon bei geringsten Werten sage, also alles über 10 Euro, finde ich, überschreitet eine Schmerzgrenze, bei der man sagt, ach ja Gott, wenn es weg ist, dann ist das halt so. Deswegen denke ich, auch bei Privatverkäufen sollte man sich das immer gut überlegen, ob man nicht ab dem Moment, ab dem das zweistellig wird, definitiv sagt, okay, ich lege die 2 Euro zusätzlich für einen versicherten Versand noch oben drauf. Das ist aber natürlich sehr individuell. Ärgerlich ist es eben immer dann, wenn es wegkommt und es nicht versichert ist, weil sich dann die Transportunternehmen einfach zurücklehnen und sagen, ja, sorry, gibt's kein Tracking und keine Haftung, das halt einfach weg.
Also bei sogenannten Einschreiben oder eben versicherten Sendungen, Paketen, ist es da absolut notwendig, um einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, dass ich einen Beleg darüber habe, was da drin war? Weil ich habe ja gerade die Beispiele und oder du auch das Beispiel genannt hier mit dem Privatverkauf. Da gibt es ja oft einfach keine Quittung oder Rechnung, die man erhält. Genauso wenig kann ich eben wirklich nachweisen, dass ich da 10 oder 20 Euro in diesen Briefumschlag gesteckt habe, den ich eben per Einschreiben verschickt habe. Bleibe ich dann drauf sitzen auf dem Schaden, trotz Einschreiben, trotz Tracking?
Also ganz wichtig ist zum einen, dass man Bargeld nicht im Einschreiben verschicken darf.
Ah, sehr gut.
Da gibt es Ausschlussklauseln in den AGB, die auch wirksam sind. Es gibt dafür einen Wertbrief, mit dem darf man Bargeld verschicken und zwar 100 Euro pro Umschlag und auch nicht mehr als 200 Euro am selben Tag. Also, ja, vorsichtig. Gibt vielleicht heutzutage auch praktischere digitale Möglichkeiten, wie man Geld sicher von A nach B schicken kann, so als kleiner Denkanstoß. Also Geld in Briefumschlag zu tun, ist vorsichtig formuliert eine schlechte Idee, das sollte man lassen. Aber zum Schadensersatz, wenn es denn dann wegkommt, was muss ich nachweisen? Ich muss in irgendeiner Form einen Nachweis dafür haben, welcher Schaden mir persönlich dadurch entstanden ist, dass die Sendung weg ist. Jetzt ist das bei Einschreiben relativ übersichtlich. Die sind nämlich der Höhe nach beschränkt und zwar auf 20 bis 30 Euro, je nach Form des Einschreibens. Mehr kriegt man nicht, egal was da drin war. Bei Paketen geht das ja je nach Anbieter bis 750 Euro hoch. Das heißt, da ist es schon interessant, wenn man Belege hat, diese aufzubewahren. Und das muss nicht notwendigerweise eine Rechnung oder eine Quittung sein, weil ganz klar, wenn ich etwas privat verkaufe, also das Kinderspielzeug und ich sag mal so Lego zum Beispiel oder Duplo oder auch Playmobil, um ein paar Anbieter zu nennen, haben ja auch noch einen gewissen Restwert. Das heißt, da kommen wir ja auch schnell über 20, 30 oder 50 Euro, je nachdem, was das ist. Da reicht es zum Beispiel, wenn ich die E-Mails oder die Textnachrichten oder aus dem privaten Verkaufsportal, was ich genutzt habe, auch da gibt es ja eine Einigung, okay, dann sagen wir 40 Euro plus Versand. Und das reicht auch als Beleg, dass man sich mit dem Käufer darüber geeinigt hat, diese Ware für 30, 40, 50 Euro zu verschicken. Das ist auch ein Nachweis für den Schaden, der entstanden ist.
Ah, okay. Super wichtig. Also auch entsprechende Korrespondenz aufbewahren. Und ich wünschte, ich könnte meiner Oma, die jetzt nicht mehr unter uns war, noch den Tipp mitgeben mit den Geldwertsendungen, weil tatsächlich die hat immer, wenn sie mir damals was zum Geburtstag schickte, einfach so einen 20-Mark-Schein in Alufolie eingeschlagen.
Ja, das ist der klassische ja. Trick mit der Alufolie. Ich lese es in den Beschwerden auch immer wieder und höre es immer wieder. Also da kann ich tatsächlich nur von abraten, weil man das natürlich auch fühlen kann, das knistert. Mhm. Und Umschläge, die auch leider häufig beschädigt werden und durchsucht werden, sind so bunte Briefumschläge, weil sich da häufig Glückwunschkarten drin befinden und manchmal legt man noch, weiß ich nicht, einen Badezusatz oder so mit rein und eben den 10- oder 20-Euro-Schein. Und ja, da bekommen wir relativ häufig Beschwerden drüber, dass diese Sendungen beschädigt sind und Teile der Sendung fehlen. Also deswegen, das ist tatsächlich ein ganz sensibler Bereich. Auch in Pakete kein Bargeld stecken, auch das ist nicht versichert, weil das ja, es ist ein sogenannter Verbotsgegenstand. Das heißt, das sind Sachen, die darf man nicht verschicken. Also ganz viele Sachen sind plausibel, ne? Dass man Waffen irgendwie nicht durch die Gegend schickt, ist ganz klar. Aber eben auch Bargeld gehört zu den Sachen, die man so einfach nicht verschicken darf.
Oh, cool. Sehr, sehr wichtig und sehr interessant tatsächlich. Was sind denn so andere ganz grundsätzliche Tipps, die mir dabei helfen, diesem Szenario aus dem Weg zu gehen, dass sich eben eine Postsendung verspätet, dass sich das Paket verspätet oder niemals ankommt oder stark beschädigt ist? Was würdest du grundsätzlich Verbraucherinnen und Verbrauchern empfehlen?
Also ganz wichtig ist natürlich, dass man sich die richtige Sendungsform aussucht. Also ganz klar, Bargeld nie im Einschreiben, immer nur im Wertbrief. Da ist es dann auch versichert. Und eben je nach Warenwert auch vielleicht keine Warensendung als unversicherte Art losschicken, sondern ein Paket, was eben auch bis zu 750 Euro versichert ist, je nach Anbieter. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig zu gucken, wie sind die Bedingungen des Anbieters. Manche haben versicherten Versand bis 50 Euro, bis 500 Euro, bis 750 Euro. Auch da einfach bedarfsgerecht aussuchen. Ganz wichtig ist auch noch die richtige Verpackung. Es gibt tatsächlich, man glaubt es kaum, für jeden Anbieter einen Verpackungsleitfaden. Und wer jetzt sensible Ware wie zum Beispiel Weinflaschen verschicken möchte, kann dafür spezielle Kartons erwerben. Die haben dann so ein spezielles Wabenmuster und sind besonders stoßgeschützt. Also hier immer gucken, was will ich versenden? Der eine Gegenstand ist halt nicht so zerbrechlich wie der andere. Und dann auch ein bisschen gucken, was ist dafür die geeignete Transportverpackung. Das kann ganz viel Ärger sparen oder vermeiden. Und was auch wichtig ist, ist tatsächlich rechtzeitig losschicken. Also gerade wenn man für ein Ereignis wie einen Geburtstag oder Ostern oder Weihnachten Geschenke auf den Weg bringen will, dann ist mein Tipp immer, rechtzeitig losschicken hilft. Da bin ich auch ganz großzügig. Ich finde, 14 Tage vor dem Ereignis ist ein super Zeitpunkt, damit es auch sicher ankommt.
Sehr gut, danke. Also will auch heißen, diese Vorsicht zerbrechlich Aufkleber sind in den allermeisten Fällen nur was fürs gute Gefühl, aber nicht etwas, auf das ich mich berufen kann, um dann etwaigen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, wenn ich sage, ja, wieso ist das jetzt beschädigt? Da war irgendwie, ich habe das feine Porzellan verschickt, unsachgemäß verpackt, aber es war doch ein dicker roter Aufkleber drauf.
Ja, nein, das schützt einen leider nicht und ich glaube, dass sich alle Endkunden, alle Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch klar machen müssen, dass so Pakete so Straßen und Sortieranlagen durchlaufen. Das ist so ein bisschen wie der Koffer am Flughafen. Die fallen auch mal ein Stück bis zu einem Meter ungefähr. Kann sein. Und das muss man beim Verpacken eben mit einkalkulieren, ne? Also, dass man dann Luftpolsterfolie dazwischen macht und wirklich schaut, dass es gut und sicher verpackt ist. Die roten oder gelben Aufkleber zerbrechlich, die kann die Sortieranlage gar nicht lesen.
Okay, das ist das Bild vor unseren geistigen Augen, das wir mitnehmen in die Zeit nach dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Ivona, für deine Expertise. Und ja, wenn uns Menschen zuhören und es ist gerade Ostern, Weihnachten oder der Geburtstag steht kurz bevor, also hoffentlich nicht zu kurz bevor, lieber ein paar Tage mehr einplanen. Mhm. Vielen Dank, Ivona, und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Danke und viele Grüße aus dem Rheinland.
Wie immer möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich geht mein Dank an Sie fürs Zuhören. Haben Sie eigentlich auch eine besonders kuriose oder ärgerliche oder witzige Anekdote zum Thema verloren oder beschädigte Post? Sie können mir gerne schreiben unter podcast@vz-bln.de. Und wenn Sie möchten, hören Sie doch gleich weiter in unserem Genau genommen Feed. Dort warten diese und viele weitere Folgen von Genau genommen auf Sie. Sie können diese auch in allen Podcatchern und Audio-Apps anhören. Abonnieren Sie uns also gerne kostenlos bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts oder in einer anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Sollten wir eine Frage rund um Post- und Paketärger nicht beantwortet haben, finden Sie die Antwort mit großer Sicherheit unter www.verbraucherzentrale.de. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns an dieser Stelle in ein paar Tagen mit einem neuen, spannenden Thema zu Ihren Verbraucherrechten wiederhören. Dies war Genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bis zum nächsten Mal.